So, jetzt ist die Zeit für unsere kleinen, jüngeren, groß und klein Kindergeschichte. Ich freue mich, wenn alles hier nach vorne kommt, was sich noch im Herzen jung fühlt, verstehe aber auch, dass wir aus Platzgründen manche sitzen bleiben werden. Haben wir denn ein paar Junge hier unter uns? Ja, da kommt schon jemand, sehr schön. Also eine Familie sehe ich schon, wo sind denn die anderen? Ich mache es auch nur für euch, kein Problem. So, schauen wir mal. Ha, schau, da guckt schon jemand mit großen Augen. Schau mal, ich habe dir ein Bild, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Was seht ihr denn da drauf? Habt ihr das schon mal gesehen?
Ja.
Was ist denn das? Kennst du da schon was?
Nein.
Nein? Okay, Sammy, kennst du davon irgendjemanden? Den großen Grünen? Was ist denn das für einer?
Das ist der Hulk.
Was macht der?
Keine Ahnung.
Und wie schaut der aus?
Auf jeden Fall ist der grün.
Und wenn du den beschreiben müsstest, ne, also schaut ja nicht ganz so aus wie ich, ne? Wie unterscheidet der sich so von dem kleinen Hemd, was hier vor dir kniet? Der ist stärker, ganz klar. Also der hat so Muskelberge, dieser Superheld, ja, ganz klar. Und wenn man die alle mal anschaut, die haben alle so komische Anzüge an. Wieso haben die so komische Anzüge an?
Weil die Superhelden sind.
Ach, schau, also kennt ihr es doch, ne? Ja, jetzt kommt es langsam raus. Kennt ihr davon noch jemanden?
Den Spider-Man.
Wolltest du das auch sagen?
Noch ja. Jemanden?
Also ich muss gestehen, ich kenne die gar nicht alle.
Ich kenne den auch, aber ich weiß nicht, wie der heißt.
Das ist der Captain America. Ja, genau. Also ganz komische Sachen. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Der ist bestimmt auch irgendwo da drauf. Aber das nächste Bild gefällt mir viel besser. Schaut mal, was ist denn jetzt da drauf zu sehen?
Da super, der Spider-Man schon wieder.
Ja, der ist schon wieder drauf. Aber da ist noch jemand drauf.
Jesus.
Wer?
Jesus.
Wo denn?
In der Mitte.
Und wie unterscheidet der sich von den anderen?
Dass er nur einen weißen Anzug hat.
Ja, der braucht nicht so einen komischen Umhang, ne? Ja.
Und da ist noch was Grünes.
Genau, der Grüne ist schon wieder drauf. Aber wenn man sich die anschaut, also der Grüne, der ist ja so mit ganz vielen Muskeln bepackt und alle sind irgendwie mit ganz vielen Muskeln bepackt, ne? Aber Jesus braucht es gar nicht. Und ich lese euch mal vor, was da drüber steht. Also da ist umgeben diese Superhelden aus Amerika. Jesus sitzt in der Mitte und sagt zu ihnen, und so habe ich die Welt gerettet. Wisst ihr was, diese Superhelden, gibt es die wirklich? Gibt es den Hulk? Gibt es den Spider-Man?
Nein.
Gibt es den Captain America? Ich weiß gar nicht, wer da noch so alles drauf ist, aber... Und wen gibt's wirklich von diesem Bild? Aha. Ja.
Spider-Man?
Ha, den gibt's nicht. aber nur in der Geschichte. Das Interessante ist, alle diese Superhelden, ne, die retten immer die Welt. Und die sind alle total kräftig und haben ganz dicke Muskeln. Aber das sind alles nur erfundene Geschichten. Nichts davon stimmt. Das Einzige... Was auf diesem Ding stimmt, ist Jesus. Und er sagt zu denen, und so habe ich wirklich die Welt gerettet. Was ich euch heute mitgeben möchte, sind nicht die Superhelden. Es ist der Einzige, der in all diesen Geschichten wirklich da ist. Und das stimmt. Jesus gibt's. Er hat die Welt gemacht. Er kannte dich schon, als du noch im Mutterleib warst. Er kennt schon unseren Kleinen, der bei Tina noch innen drin ist, in der großen runden Kugel. Ja. Und der ist... Der Schöpfer von allem, was wir kennen. Und der liebt dich wirklich. Und der will genauso in unsere Welt sprechen, viel besser als alle komischen Geschichten. Deswegen wünsche ich euch, dass immer, wenn euch mal wieder sowas begegnet, dass ihr nicht nur über diese Superhelden nachdenkt und diese komischen grünen Männchen und diese ganzen Quatschfilme anschaut. Na, das ist alles gar nicht so toll. Aber dass ihr wisst, es gibt wirklich einen, der ist super. Und der braucht keine Muskelberge, um dir das zu zeigen. Weil er ist nahe und er geht mit euch und er liebt euch und er ist euch auch behilflich, was immer ihr auch habt in eurem Leben. Das vergesst nie. Der hat nicht so große Muskeln auf den Bildern, aber der hat das, wo es wirklich drauf ankommt. Der spricht nur ein Wort und es passiert. So groß ist unser Gott und der sei mit euch. Alles Gute euch. Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich bin heute Morgen schon begrüßt worden mit, da ist ja unser Gast oder schön, dich auch mal wieder zu sehen. Und es stimmt schon. Gefühlt ist es viel zu lange her, dass ich das letzte Mal bei euch war, um euch auch mit dem Wort zu dienen. Nicht alle haben mich schon so lange nicht mehr gesehen, denn in der Zwischenzeit hatten wir auch eine Jugendgebetswoche. Da haben wir über entscheidende Begegnungen gesprochen. Biblische Begegnungen, wo wir Menschen Jesus begegnen und wo diese Begegnung die Menschen komplett verändert hat. Wir waren abendlich zusammen, haben mal miteinander gegessen. Mal waren wir sogar nur zu zweit, Tina und ich, und ein anderes Mal waren wir eine richtig schöne große Gruppe. Aber das, was immer gleich war, war, dass die Begegnung mit Gott wirklich das Leben verändert. Oft sind auch Menschen der Grund für einen neuen Anfang. Man lernt sich kennen. Welche Begegnungen in eurem Leben bringen euch heute hierher? Wie ist euer Weg gewesen? Wen seid ihr über den Weg gelaufen? Wer hatte ein offenes Auge für euch, vielleicht ein offenes Ohr? Wer hat nichts hinterm Berg gehalten, mit Glaube, mit Überzeugung? Wer hat sein Glaube so gelebt, dass ihr ihn sehen konntet? Und natürlich, ich weiß, viele von uns sind in einer Adventgemeinde groß geworden. Aber viele von uns oder einige von uns können das eben auch nicht behaupten. Ich bin einer davon und deswegen weiß ich, dass Begegnungen Leben verändern. Hatten denn die Menschen, denn in dieser Jugendgebetswoche ging es um all die Menschen, denen Jesus ganz leiblich, ganz greifbar zum Anfassen begegnet ist, hatten die einen Vorteil gegenüber uns? Ist es leichter gewesen, Jesus über den Weg zu laufen und daraus seine Glaubensentscheidung zu treffen? Oder ist es vielleicht heute leichter, von ihm zu hören, Menschen zu sehen, die ihm nachfolgen und daraus zu entscheiden, das ist gut, das steht, die stehen für etwas, dahinter scheint etwas Greifbares zu sein, etwas, worauf ich mich felsenfest verlassen kann? Wenn ich euch fragen würde, wer würde was lieber, ich schätze viele von uns, weil wir ihn nie greifen konnten, würden sich wünschen, ich würde gern mal Jesus sehen. Und das spricht auch wirklich aus meinem Herzen. Ich würde den mal gerne erleben. Ich würde gern zugucken. Ich würde meine Augen nicht mehr, ich würde mir Streichhölzer reinklemmen, damit ich auch ja nicht blinzel, um nichts zu verpassen. Um genau hinzugucken, wie ist er? Wie geht er mit um? Was passiert da? Oh, da kommt jetzt jemand. Oh, das muss ich mir anschauen. Ja, das ist ein schwieriger Charakter. Mal gucken, wie er damit umgeht. Ich würde genau schauen. Ich würde alles aufnehmen. Ich würde so, oh, ich wäre wie ein Schwamm. Ich könnte gar nicht anders. Auf der anderen Seite, wenn ich in die Bibel schaue, sehe ich ganz viele Menschen, die sich Jesus anders vorgestellt haben. Die haben ihn gesehen und das hat ihnen nicht gefallen. Da war nichts, was sie irgendwie begeistert hätte. Der sah nicht mal so schick aus wie ich heute und ich trage noch nicht einmal einen Schlips. Der war ein armer Wanderprediger. Der hat nicht äußerlich total viel hergemacht. Der hatte keinen purpurroten Umhang. Und auch die Menschen, die mit ihm umgezogen sind, waren jetzt nicht unbedingt die Creme de la Creme der Society. Das waren ernsthafte, ehrliche Menschen, die ein Handwerk gelernt hatten in allergrößten Menge. Wenn ich darüber nachdenke, wie mir oder wie Jesus mir begegnet ist in anderen Menschen, dann beginnt das mit Freundinnen in der Schule, die ihren Glauben so gelebt haben, dass für mich sichtbar wurde, da ist mehr. In einer Zeit, wo ich verpickelt war und schwarze Klamotten trug und lange Haare hatte, um der ganzen Welt so ein bisschen so eine, die Grenze zu zeigen und ihr zu verstehen zu geben, ich bin auf eure Meinung nicht angewiesen, ich will sie auch gar nicht hören und ihr seid mir vermeintlich egal. In dieser Zeit habe ich Freunde und Freundinnen kennengelernt, die in derselben Entwicklungsstufe wie ich für Dinge eingestanden sind, die unpopulär waren, die beim Mobbing nicht mitgemacht haben, die hinterm Rücken nicht schlecht geredet haben, die im Religionsunterricht sich engagiert haben und für ihre Ideale eingestanden sind. Dabei habe ich damals das alles noch für Geschichten gehalten. Da wäre dieses Bild kein großer Unterschied gewesen. Klar, die einen sind ganz logisch, nur frei erfunden, erheben keinen Anspruch auf echt zu sein. Es ist einfach nur eine Geschichte, die die Menschen ja, zur Erbauung gelesen haben in einer schwierigen Zeit, auch um die Zeit des Weltkriegs rum. Aber der in der Mitte, der hier, Jesus, der war für mich an dieser Stelle noch gar nicht so viel anders. Denn ich kannte ihn nicht. Ich habe von ihm gehört. Aber was es mit ihm auf sich hat, das wusste ich nicht. Ich kannte Bilder. Ich kannte Kreuze. Aber nichts davon hat mich so angesprochen. Er war kein Superheld. Und ich habe auch noch nie eine Superheldenpredigt von Jesus gehört. Was eigentlich eine Schande ist, darüber müsste man unbedingt mal sprechen, um mal aufzuzeigen, was wirklich super ist an unserem Gott. Einfach mal nur diese Dinge, die echt sind und die stimmen. In meiner Entwicklung haben mich diese Freundschaften, letzten Endes dann auch meine jetzige Frau, bis zu einem Punkt gebracht, wo ich auf einem Kongress war. Ihr kennt den, Youth and Mission. Viele sind schon da gewesen. Und dort bin ich in eine Situation gekommen, wo ich auf einmal auf der anderen Seite stand. Ich, der eigentlich, ich weiß nicht, ob ich da noch schwarz angezogen war und lange Haare hatte, wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich, der bestimmt immer noch verpickelte Typ, der immer noch nicht selbstsicher war, war auf einmal in der Situation, dass ich zu Menschen gegangen bin, in einen Hochhausblock, graue Fassade, geklingelt habe und mit Menschen gesprochen habe, mit einer Freiheit, mit einer Freigiebigkeit, mit Freude im Herzen. Und auf einmal stand ich dort, wo die anderen sonst gestanden sind. Und ich habe gemerkt, es ist unglaublich toll, davon sprechen zu können, von einem Selbstverständnis, von einem Gott, der mich liebt, der dich liebt. Das ist eine super gute Botschaft, die möchte ich teilen. Und ganz viele Türen sind zugegangen. Ganz viele Leute haben das, was ich angeboten habe, oder vielleicht haben sie auch nur mich gesehen, nicht sehen wollen. Dann ging die Tür zu und ich habe irgendwie auf einmal gemerkt, Mensch, das, was ich sehen durfte durch Menschen und Jesus entdecken konnte, der dahinter steht, das ist nicht jedem ersichtlich gewesen. Ich möchte diese Tür nicht zufallen lassen. Ich möchte keine graue Fassade bleiben. Ich will diese Lebensfreude in meinem Leben. Ich will das, wovon Jesus spricht. Wer mir nachfolgt, der wird Leben im Überfluss haben. Ich will das, wovon es im ersten Johannesbrief heißt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Das große Ganze, das Komplettpaket, weil es unglaublich gut ist, das möchte ich. Damals gab es einen Vers, der mir immer wieder in den Kopf kam. Er steht in Offenbarung 3, Vers 20 und da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ich habe erst viel später verstanden, was es bedeutet, dass Jesus mit mir das Abendmahl halten will. Aber schon damals habe ich verstanden, dass Jesus mit mir und er auch mit euch ganz eng Gemeinschaft haben will und wir durch diese Begegnung mit ihm komplett verändert werden. Eine dieser Komplettveränderungen finden wir ganz kurz im Lukas-Evangelium, und die möchte ich gern mit euch lesen. Wer eine Bibel zur Hand hat, den lade ich ein, mit mir aufzuschlagen. Lukas, Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Lukas, Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Hier erfahren wir etwas über das Leben eines jüdischen Zollpächters namens Zachäus. Es macht mir immer wieder Freude, in der Bibel zuallererst Dinge nachzuschlagen, über die wir sonst immer hinweglesen. Was bedeutet denn Zachäus? Was ist es? Heißt es was? Heißt es so viel wie Lukas oder Jakob oder Bettina? Oder hat es schon eine Bedeutung? Und wenn ich bei ihm nachschlage, dann kommt das von Zadok, gerecht, hebräisch, auf einer anderen Sprache. Zachäus an dieser Stelle bedeutet so viel wie der Gerechte. Jesus begegnet einem jüdischen Zollpächter, der den Namen der Gerechte trägt. Und schon ist meine Frage oder die Geschichte, die wir vielleicht alle kennen, ein Stück weit in Frage gestellt. Ist sie wirklich so, wie ich sie immer gelesen habe? Oder verbirgt sich dahinter mehr? Ich gehe mit euch einfach mal Vers für Vers dadurch und möchte euch teilhaben lassen an den Gedanken, die sich mir dabei gestellt haben. Lukas 19, Abvers 1. Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, da war ein Oberer der Zöllner und er war reich. Seht ihr schon die Gegensätze, die hier in dem Text angelegt sind? Da haben wir zum einen Jesus, einen armen Wanderprediger, einen Wunderheiler, jemanden, dem eine große Menschenmenge nachfolgt. Auf der anderen Seite haben wir Zachäus, einen Reichen, einen Obersten der Zöllner. Wir lernen danach noch, er ist klein von Gestalt. Er ist nicht wert, gerettet zu werden, denn schon in Lukas 18, Vers 25 heißt es, denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Das befindet sich unmittelbar davor. Und er wird beschrieben, nicht nur als Zöllner, als Oberster der Zöllner. Im Griechischen steht hier Arch. Und wir kennen das bei Erzengel, Archangel. Der ist der Erzzöllner, der ist der Oberzöllner. Ja? Und der ist reich. Die zwei begegnen sich. Mal schauen, was passiert. Vers 3. Und er begehrte, Jesus zu sehen. Aber nicht nur zu sehen, sondern zu sehen, wer er wäre. Was hätte dieses Sehen verändert? Was bringt eigentlich eine äußere Betrachtung? Was hätte Zachäus tatsächlich gesehen? Eine Menschenmenge zieht vorbei und einer von denen, die mit vorbeiziehen, ist Jesus. Wie viel Interaktion hätte er tatsächlich wahrnehmen können? Wenn ich begonnen habe damit, dass ich gerne Jesus gesehen hätte, dann meine ich damit etwas, wo wirklich was los ist, wo er im Gespräch ist, wo er mit einer armen Witwe sich unterhält, wo ich merke, ey, wie ist es, wie funktioniert es, was sind die Prioritäten, wie ist er im Umgang? Aber rein, Jesus läuft vorbei wie 100 andere Leute, die um ihn rum sind. Wie viele Möglichkeiten hätte er denn gehabt, tatsächlich Jesus zu sehen? Und in Bezug auf Jesu äußere Erscheinung haben wir in Jesaja 53 einen Vers, der zugegeben auf seine Verurteilung, seine Kreuzigung hinweist. Aber dort heißt es schon, er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Wie habe ich früher Jesus gesehen? In vielen Bildern, Darstellungen, alle sind gut gemeint. Ich habe noch heute ein Problem mit Darstellungen von Jesus, weil ich immer nicht möchte, dass die Bilder anderer Leute zu meinem eigenen werden. Und ich an der Stelle so ein Stück weit nachvollziehe, wieso es heißt, man soll Gott kein Bildnis machen. Es kommt dem vielleicht nahe und man weiß vielleicht, wie er aussieht. Und ich habe mittlerweile auch ein bisschen mehr Abstand dazu bekommen und finde es super, dass in Afrika Jesus schwarz ist. Und fand es klasse, dass in meinem Islandurlaub Jesus aussah wie ein Wikinger. So ein bisschen wie die Superhelden. Ja, der war gut bepackt und hatte so einen Bart. Ganz klar, so ist Jesus. Aber eigentlich ist Jesus so ganz anders. Mir passt nicht jedes Bild zu meinem Bild. Dieses ganze Äußere, Das ist gar nicht das, was ich meine. Und diese vielen Bilder, die wir kennen, auch aus den USA, wo Jesus ganz weibliche Züge bekommt, das hat mich früher eher abgestoßen. Das war nie meine Welt, das habe ich nie nachvollziehen können. Jeder Text war mir lieber, in dem ich sehen konnte, wie ist Jesus, wie reagiert Jesus, wie handelt er, was sind seine Prinzipien, wie geht er mit uns Menschen um. Den Jesus, den wollte ich von Anfang an. Zachäus wollte sehen, wie Jesus ist. Und dann heißt es hier, und er konnte es nicht wegen der Menge. Davor lesen wir von einem Blinden, als Jesus von Jericho heraufzieht nach Jerusalem. Auch er begehrte, Jesus zu sehen. Und die Jünger stießen ihn weg und sagten, es ist jetzt keine Zeit für Jesus, geht nach Jerusalem, der wird König. Das ist unsere Agenda. Auch er wollte Jesus sehen und keiner hat ihn durchgelassen. Hier sind Menschen schon wieder der Grund, wieso der Blick zu Jesus verstellt wird. Ich möchte das nicht einfach übergehen. Wir Menschen können anderen im Weg stehen, wenn es darum geht, dass sie einen Zugang zu Gott bekommen. Das macht mir Sorge. Ich bin Pastor. Was passiert denn, wenn ich als Pastor, weil ich so bin, wie ich bin, ein falsches Bild abgebe und Menschen enttäuscht sind, weil sie sagen, na so wie der ist, das kann doch nicht alles sein. Wenn das ist wie jemand, der mit Gott geht, dann das schaffe ich vielleicht auch alleine. Wenn ich jemand wäre, der aus eigener Kraft versuchen würde, alles gut und richtig zu machen, das wäre zu wenig. Dann wäre ich nicht ein Erlöster, ein Herausgerufener. Dann wäre ich auch jemand, der krampfhaft versucht, alles richtig zu machen. Ich könnte im Weg stehen. Wir können im Weg stehen, Menschen. Wir können im Weg stehen, auch Gästen, die zu uns kommen, die das erste Mal in den Gottesdienst gehen und vielleicht nach der Hälfte der Zeit den Raum verlassen, weil sie sagen, puh, also in der katholischen Kirche, da geht es aber schneller als hier. Ja, und da sind sie gewohnt, das ist ganz klar. Und dann gehen sie und werden vielleicht draußen aufgehalten, in ein Gespräch verwickelt, was nicht unbedingt erbaulich ist, einfühlsam ist. Wir können Menschen im Weg stehen, auch auf ihrem Weg zu Christus. Oft ist es doch gut gemeint. Aber für die Menschen war Zachäus ein Niemand. Denn, das heißt es hier gleich danach, er war klein von Gestalt. Zachäus, ein Oberster, war klein von Gestalt. Für die Juden, mit ihrem Sinn für, was ist gerecht, war der Typ so klein mit Hut. Der hat hier nichts zu sagen. Der ist ein Kollaborateur. Der arbeitet mit der Besatzungsmacht zusammen. Der nimmt uns das Geld aus den Taschen. Er hebt Steuern. So einer ist es. Der hat kein Recht, dass Jesus sich mit ihm abgibt. Im Ende genommen sind die Menschen in der damaligen Zeit, die mit Jesus gehen, ähnlich wie bei einem anderen Propheten, der am Ende sagt, ich wusste, du bist ein gnädiger Gott, ich wollte schon gar nicht hingehen. War er nur körperlich klein? Oder war dieses Klein von Gestalt auch das, wie ihn die Gesellschaft isoliert hat, abgetrennt hat, fast geächtet hat? Er lässt sich davon nicht abhalten und er findet seinen Weg, wie er Jesus finden möchte. Er lief voraus, Vers 4, und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Immer wenn ich jetzt in der Bibel von einem Maulbeerbaum lese, muss ich an die Gardasee-Freizeit denken, wo wir mit unseren Jüngeren, Alexei und ich, die Freizeit gemacht haben. Und ich das erste Mal so einen Maulbeerbaum gesehen habe, so eine dieser kleinen Früchten, fast bärenartig gepflückt habe, auch mal gegessen habe. Unglaublich toll. Auf einmal habe ich ein ganz anderes Bild. Und wer das nicht kennt, dieser Baum ist, der ist relativ dicht bewachsen, er hat viele kleine grüne Blätter. Wenn man dort raufklettert, was nicht schwer ist, weil der schon unten Äste hat, dann ist man in so einem immergrünen Baum und die Wahrscheinlichkeit, dass einen jemand anderes dort sieht, ist ganz gering, denn das sind überall kleine Blätter. Also er hat die Anonymität gewählt. Ähnlich wie Nikodemus kommt er in der Nacht, er will nicht, dass andere ihn sehen. Aber mehr noch als Nikodemus hätte auch nur er Jesus wahrgenommen und denkt auch, logisch, Jesus wird mich nicht entdecken, denn ich sitze ja da oben in meinem kleinen Ausguck und schaue vom Maulbeerbaum aus runter. Was für eine Art von Begegnung hatte Zachäus im Kopf? Wer er wäre? Es wäre ein reines Betrachten aus der Ferne, versteckt mit Schutz. Doch dabei bleibt es nicht. Vers 5. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter. Jesus blickt auf. Jesus blickt auf den kleinen Mann, klein von Gestalt. Natürlich, er ist oben am Baum. Jesus muss nach oben blicken, aber Jesus hat auch kein Problem damit, aufzugucken. Er hält sich nicht für klein, nur weil jemand anderes höher steht. Wie geht uns Menschen das? Wir schauen meistens auf und gucken, wo steht der andere, wo stehe ich zu ihm, wie ist unser Verhältnis? Vielleicht manchmal Gemeindeglied und Pastor, dabei sind wir alle gleich vor Gott. Jesus blickt auf und spricht zu ihm. Er spricht ihn an, er sieht ihn. Er durchbricht alles, was Anonymität an der Stelle noch gewesen wäre. Zachäus, ohne dass er sich hätte vorstellen können. Gerechter. Steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Das, was hier steht, ist nicht nur Essen. Das würde Essen, Schlafen, Gemeinschaft, alles beinhalten. Und wisst ihr, was passiert? Lukas beschreibt die Szene mit exakt denselben Worten. Und er stieg eilend herunter. Jesus sagt, steig eilend herunter. Zachäus tut genau das, was Jesus sagt, mit exakt denselben Worten. Er macht das. Das ist doch super. Machen wir immer das, was Jesus sagt, mit genau den Worten, wie er es von uns verlangt? Naja, manchmal, wir versuchen unser Bestes. Doch dann geht es über das, was Jesus sagt, weit hinaus. Da heißt es, er nahm ihn auf mit Freuden. Ist das nicht der Hammer? Da ist jemand, der eigentlich den Schutz der Anonymität sucht, von Ferne sein möchte. Der wird erstens gesehen, zweitens angesprochen und dann ist es ihm nicht peinlich, sondern dann ist es für ihn eine Befreiung. Raus aus der Isolation. Er spricht mich an, wie alle anderen auch. Jesus ist zu mir, wie er zu dir ist. Komplett. Und das ist eine gute Nachricht. Er nimmt ihn auf mit Freuden. Aber sag mal, wusste er nicht, wer Jesus war? Wenn er ihn schon mit Namen angesprochen hat, dann wusste er doch auch alles andere. Ist das jetzt eine gute Nachricht, dass Jesus ihn mit Namen ansprach, obwohl er sich nicht vorgestellt hat, oder eine schlechte? Für jemand, von dem wir meistens nur lesen, dass er ein Betrüger war, dass er Menschen weit über die Maße abzockte und mehr von ihnen verlangte, als er eigentlich hätte dürfen, laut Besatzungsmacht. Für den ist doch die Tatsache, dass Jesus alles weiß, keine gute Nachricht. Er nimmt ihn mit Freuden auf. An der Stelle kommen wieder alle anderen zum Vorschein. Vers 7 lautet, dass als sie das sahen, murrten sie alle. Murren. Hier ist es wieder, der Skandal der Gnade Gottes. Unglaublich. Wir würden sagen, darf er das? Darf der einfach zu so einem gehen? Und den jetzt auch noch gnädig sein? Der hat uns doch immer und er arbeitet mit und ich weiß genau, wie er ist. Und ich könnte jetzt aufzählen und mein Vater hat schon und letztens ist mein Onkel dran vorbeigegangen und der musste auch bezahlen. Das ist eine Schweinerei. Und immer wenn es ums Geld geht, fühlen wir uns ganz besonders betroffen. Das, so sind wir Menschen manchmal. Das so etwas Unpersönliches wie Geld kann uns manchmal ganz, ganz nahe gehen. Ja. Sie murrten alle ohne Unterschied und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Unser Urteil ist ganz klar. Das Problem ist, diese Urteile haben wir und tragen wir. Alle diese Menschen haben dem Zachäus sein Verhalten nachgetragen ohne dass sie das merken, tragen die einen ganzen Sack voller Erinnerungen, Dinge, die sie ihm vorwerfen, Lasten. Und sie merken nicht, dass das auch was mit ihnen zu tun hat und nicht nur mit ihm. Wir Menschen sind dann nicht anders. Wir tragen alle möglichen Dinge mit uns rum. Unsere Probleme, das, was wir zwischenmenschlich erleben, dort, wo wir nicht so ineinander passen, weil wir merken, wir sind alle ein Stück weit unterschiedlich. Dort, wo es darum geht, dass wir alle anders groß geworden sind. Dort, wo wir merken, für den einen ist eine Schere in der Bibelsabbatschule überhaupt kein Problem, für den anderen aber klar, das darf nicht sein. Dort, wo wir merken, für den einen ist Kaugummi kauen kein gutes Vorbild und für den anderen, ach, das ist doch nur ein Kaugummi. Dort, wo wir merken, oh, das ist nicht der Musikstil, hinter dem ich stehe. Und wir tragen all diese Dinge mit uns rum. Wir schleppen sie mit, stellvertretend für den anderen. Und merken nicht, dass das eine Last auch für uns ist. In der Reaktion dieses Murrens heißt es hier in Vers 8, Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Wenn man sich das anschaut und studiert und die alttestamentlichen Texte dazu anschaut, wie sind die mit Eigentumsvergehen umgegangen? Diebstahl und solchen Sachen. Dann lesen wir in 2. Mose 22 in den Versen 1 bis 4, dass man nur zweifach vergolten hat. Zweifach. Wenn ich dir etwas klaue, dann muss ich zweifach zurückgeben. Zachäus an dieser Stelle sagt, ich gebe vierfach zurück. Jemand, der weiß, dass Jesus alles weiß und sagt, ich gebe vierfach zurück, nachdem ich die Hälfte meines Vermögens den Armen gegeben habe, der kann nicht ein notorischer Betrüger sein. Der kann nicht alle Menschen einfach so über die Klinge hat springen lassen, abzocken. Das hätte er nicht bezahlen können. Jesus hätte ihn an dieser Stelle mit seiner Schuld konfrontiert, dass ihm das gar nicht möglich ist. Aber das tut er nicht. Es scheint so, als wäre Zachäus, der Gerechte, zwar in dieser Situation gewesen, ein Zöllner zu sein, Oberster zu sein, etwas, was nicht angesehen war, etwas, was die Juden für unmöglich geachtet hatten. Aber es scheint nicht so zu sein, dass er ungerecht war und immer und überall seine Landsmänner betrogen hätte. Ansonsten hätte er nicht zurückgeben können. Allein die Tatsache, dass Jesus zu ihm geht, mit ihm Mahl hält, in sein Haus einkehrt, würde sonst gelesen werden, als dass er eine Sache macht mit ihm. Kein Gerechter wäre in dieses Haus gegangen. Jeder hätte es gelesen, als würde Jesus das Verhalten gutheißen. Ich gebe die Hälfte den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute, und da ist dieses heute das zweite Mal in diesem kurzen Abschnitt, ist diesem Haus Heil widerfahren. Es geht um Heil. Um Heilung, aber auch Seelenheil, um Erlösung aus all den Verstrickungen, in denen wir uns befinden als Menschen. Denn auch er, der Typ, der so klein ist mit Hut, ist ein Sohn Abrahams. Und damit ist er eine Ebene, genauso. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wie schwer tun wir uns mit der Schuld anderer? Ist sie uns nicht auch immer vor Augen? Tragen wir sie nicht auch Menschen hinterher in all dem, was ich tue, was ich gesagt habe, in Entscheidungen, die ich als Pastor treffen muss? Ich fühle mich alles andere als immer wohl dabei. Manchmal muss ich Grenzen ziehen, wo ich menschlich überhaupt keine Grenze ziehe, sondern nur, weil ich versuche, das große Ganze auch zusammenzuhalten. Das ist nicht leicht. Ich möchte keine Grenzen ziehen. Ich möchte so sein wie Jesus und Schuld nicht hinterhertragen, Raum zur Veränderung geben. Immer wieder den neu zusprechen, ich weiß, das und das ist gewesen, aber das ist vorbei, spielt keine Rolle mehr. Ich begegne dir, als wäre es nicht passiert. Es gibt dieses Sprichwort, was ich als Kind öfters mal gehört habe. Und wir kennen es alle. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht. Das Krasse ist, ihr Lieben, wir sind alle unglaubwürdig. Keiner von uns. Wir könnten uns nichts mehr glauben. Keiner von uns kann von sich behaupten, dass er noch nie die Unwahrheit gesagt hat. Das macht mir zu schaffen. Es gibt mir zu denken. Da bin ich und stehe vor Jesus genau wie alle anderen auch. Gott wendet sich dem Menschen zu, obwohl wir ihn nicht nur belügen, sondern auch betrügen und hintergehen. Hätte Jesus Zachäus nicht erstmal alles aufzählen lassen sollen, was er falsch gemacht hat? Immerhin muss Sünde beim Namen genannt werden. Und wenn Zachäus irgendetwas vergessen hätte, hätte Jesus ihm ein bisschen auf die Sprünge helfen sollen, um wirklich mal alles aufzuzählen, um damit man am Ende mal eine Summe ziehen kann, das Plus dahinter macht und so einen schönen Betrag hat an Schuld. Jesus macht es nicht. Wenn wir uns anschauen, auch uns als Christen, sind wir nicht auch alle mangelhaft? Wenn ich an uns Männer denke, wer von uns steht alles früh auf und liest in seiner stillen Zeit Bibel, betet und macht anschließend erstmal einen Langstreckenlauf, weil Gesundheitsbotschaft wollen wir ganzheitlich betrachten, nicht nur von Ernährung, bei dem die 5 Minuten für die Kilometermarke nicht überschritten wird. Das bedeutet, dass wir 10 Kilometer unterhalb von 50 Minuten schaffen. Das ist so ein ganz guter Wert, daran kann man sich orientieren. Wer von uns Männern macht nach dem Frühstück mit seiner Familie erstmal eine viertelstündige Andacht? Das ist ja klar, ne? Weil wir sind Männer, wir sind so geboren, wir schütteln das aus unserem Ärmel. Wer von uns Männern vergisst nie, seine Frau zum Abschied liebevoll in den Arm zu nehmen und zu küssen? Dennoch sind wir natürlich immer 10 Minuten vor Beginn der Zeit an unserem Arbeitsplatz. Und unser Schreibtisch ist natürlich auch immer voll perfekt aufgeräumt. Da stapelt sich nichts. Nein, wir sind als Männer geboren, wir können das einfach. Wer von uns Männern ist stets geduldig mit unseren Kollegen oder Mitarbeitern, sind in der Arbeit stets zufrieden, beherrschen unser uns zugedachtes Arbeitsfeld und erleben auch keine Überforderung. Wer von uns Männern kommt täglich pünktlich nach Hause und enttäuscht niemals seine Kinder, wenn die erstmal mit uns spielen wollen? Wer von uns Männern kennt sich nicht im Weltgeschehen aus, in der Politik, in wichtigen sozialen Fragen und haben außerdem auch für jeden anderen Lebensbereich immer die Antwort parat? An der Stelle geben wir vielleicht ganz oft eine Antwort und erklären die Welt, aber ob das immer so stimmig ist? Wer von uns Männern versäumt nie, in regelmäßigen Abständen unsere Frauen romantisch auszuführen und ihnen den Hof zu machen, auch wenn wir schon länger verheiratet sind? Denn Frauen wollen ja auch immer wieder erobert werden, ist ja ganz klar. Aber das machen wir, weil wir sind als Männer geboren, wir machen das automatisch. Gott hat uns so gemacht. Wer von uns Männern kann nicht große Abschnitte der Bibel am Stück zitieren und hat nicht einen Glauben, der stärker ist als eine Lokomotive? Wir sind Männer, wir sind so perfekt. Und alle Frauen, die jetzt vielleicht gelacht haben und sich gedacht haben, naja, zu dem Pastor schicke ich meinen Mann nochmal. Die dürfen jetzt bei meiner Frau in die Lehre gehen, denn welche Frau ist denn immer liebevoll, geduldig und verständnisvoll und freundlich? Welche Frau kann ihren Alltag gut organisieren und wahrt das Gleichgewicht zwischen disziplinierter Planerfüllung und Flexibilität? Denn es kommt ja auch immer anders, als wir denken. Welche Frau ist immer im Haus aufgeräumt, schön eingerichtet, und welcher Frau gehorchen ihre Kinder wirklich immer aufs Wort? Welche Frau sieht immer frisch und attraktiv aus? Manchmal auch für ihren Mann sexy. Selbst wenn sie im Garten gerade die Unkraut jätet und einen Pulli und Jeans anhat. Natürlich, ihr seid Frauen, ihr seid so. Immer. Welche Frau ist nie krank, einsam und mutlos? Welche Frau hält sich täglich für Gott bereit, betet regelmäßig, liest aufmerksam in der Bibel, hat keine Angst oder Hemmungen, anderen von ihrem Glauben zu erzählen? Welche Frau betet ohne Unterlass, denn dieser Bibeltext ist natürlich nur für Frauen geschrieben? Welche Frau ist immer noch dann voller Zuversicht, wenn der Reifen platt ist, der Schlüssel verloren ist, der Teddybär des Kindes verloren gegangen ist? Oder eben auch dann noch Gott dankbar, wenn ihr Mann sich schon wieder zum Essen verspätet, mal wieder nicht zuhört, der letzte Blumenstrauß schon lange her ist und der Hochzeitstag verschusselt wurde? Natürlich, ihr seid Frauen, ihr seid immer so, ihr könnt gar nicht anders. Wir merken, natürlich ist das mit etwas Witz formuliert, aber wir sind alle nicht perfekt. Und wer dort und hier sich selbst erkennt oder vielleicht auch seinen Partner erkennt und denkt, ja, da ist was dran, das macht er nicht. Der trägt diese Dinge nach. Der trägt Schuld hinterher. Jesus sagt, er steht nicht nur vor unserer Tür und klopft an und will Abendmahl mit uns halten, sondern in der Folge von 3, Vers 21, er sagt, er will uns zu Überwindern machen. Anteil haben an Tod und Auferstehung, seinem Tod und seiner Auferstehung. In der Folge von dem Jesaja-Vers, den ich euch vorgelesen habe, heißt es, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt ist und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Er aber ist um unserer Missetat verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf all unsere Schuld auf ihn. Wenn Christus für unsere Schuld stirbt und wir durch Übergabe, Reue, Bitte um Vergebung bei ihm alles ins Reine bringen können, dann lasst uns das auch einander zusprechen. Lasst uns reinen Tisch machen. Lasst uns nicht die Dinge bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hinterhertragen. Das ist es, wofür Christus gestorben ist. Wer bin ich, dass ich meinem Nächsten Dinge hinterhertrage, für die Christus doch schon gestorben ist, die er aus dem Buch getilgt hat, die er ins tiefste Meer versenkt hat, wo wir noch nicht einmal ein ganzes Flugzeug finden können. Die Dinge sind weg. Das ist das Bild, was Gott dafür gebraucht. Lasst uns Schuld nicht hinterhertragen und murren, wenn Gott unserem Bruder Erlösung gewährt oder unserer Schwester. Lasst uns jubeln und es ihm oder ihr gleich tun. Dann werden wir wieder Gemeinschaft haben, einander begegnen, vergeben und ein neues Kapitel schreiben können. Dann werden wir Veränderung erfahren. Das brauchen wir. Das brauchen wir zwingend, wenn wir nach dem Gottesdienst zusammenbleiben wollen, weil wir aneinander Interesse haben, wissen wollen, wo mein Nächster steht und auch alles andere mal loslassen. Ich möchte zum Abschluss ein Zitat vorlesen. Es passt zur Situation von Zachäus, aber auch auf unsere. Es heißt, niemand kann sich aus eigener Kraft von der Last seiner Vergangenheit befreien. Um frei zu werden, bedarf er eines anderen, der ihm eine Chance eröffnet. Niemand kann sich aus eigener Kraft von der Last seiner Vergangenheit befreien. Um frei zu werden, bedarf er eines anderen, der ihm eine Chance eröffnet. Das ist so bei Gott und das ist so bei uns Menschen. Lasst uns einander Chancen geben. Immer wieder. 7x7 vergeben. Dann werden wir das nutzen, was Gott uns selbst immer wieder gewährt. Das gilt unter uns wie vor Gott. Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Amen.